So, dann herzlich willkommen zu einer echt besonderen Podcast-Folge. Sonst dauern die immer 10 Minuten und sind ganz schnell wieder rum. Und heute habe ich mir was echt Cooles überlegt, weil die wird deutlich länger als 10 Minuten. Und ich habe einen mega Gast dabei, nämlich die liebe Caro. Also die Caroline Baumgartner, die quasi meine Ärztin des Vertrauens, die mega viel Ahnung hat. Und hey, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, wow, danke, lieber Alex, für die Einladung und für die tollen einleitenden Worte. Danke.
Ja, ich bin froh, dass du da bist.
Rührt mich sehr.
Und ich war ja damals bei dir der erste Gast im
Podcast. Ja, ich wollte gerade sagen, Wir haben ja schon das Vergnügen gehabt, dass ich dich interviewen durfte.
Und jetzt bist du mein erster Gast.
Ja, jetzt bin ich dein Gast. Schön.
Und für alle, die dich noch nicht kennen, magst du auch mal kurz ein paar Sätze zu dir sagen? Wer bist du? Was machst du?
Wer bist du? Das ist immer so eine krasse Frage, wie man sich identifiziert. Ich bin die Caro, ich bin 39, bin Ärztin in München, habe seit fast 4 Jahren meine eigene Praxis, mache gerade noch meinen Facharzt für Allgemeinmedizin fertig nebenbei, habe also ein paar mehr Standbeine und ansonsten bin ich leidenschaftliche Sportlerin, mache viel Krafttraining, CrossFit, im Moment viel Hyrox-Training und bin einfach super gern aktiv und viel draußen unterwegs. Das gibt mir immer super viel Kraft und genau, und sonst bin ich ein ganz normaler Mensch, wie du und ich.
Das sagen sie immer alle, gell? Und dabei muss ich jetzt meinen Hörern mal sagen, ist das ein ganz besonderer Mensch. Sie ist immer nur so bescheiden. Ja.
Ja.
Und du hast in München eine eigene Praxis?
Genau, ja. Also nicht direkt in München, ein bisschen außerhalb Planegg ist die Praxis. Genau, heißt Bodycraft München im Moment noch. Der Name wird sich aber bald verändern, so viel kann ich schon mal sagen, weil wir gerade viel umstrukturieren und ganz viel im Hintergrund passiert. Und das ist natürlich für mich sehr, sehr schön, weil wir da dann schon ganz viele Jahre jetzt arbeiten. Also die letzten 2 Jahre ganz explizit und jetzt nimmt es einfach Formen an. Es ist total schön, das zu sehen, aber natürlich auch viel Stress aktuell.
Viel zu tun, gell? Genau. Du hast mir da vorhin schon so ein bisschen am Rande erzählt, ne?
Ja.
Was gerade so für Neuigkeiten gibt und damit dürfen nicht so viel darüber reden.
Nee, noch nicht.
Aber
bald.
Es tut sich was, das ist doch schon mal schön. Sag mal, was hat dich denn dazu bewogen, Ärztin zu werden? Das ist ja schon so, das ist ja nicht so ein Job wie jeder andere, das ist ja schon so ein besonderer Job.
Ja, die Frage, die stellen mir viele Leute ganz oft und ich muss immer wieder sagen, ich kann es nicht sagen, weil ich das immer schon wollte. Meine Mama
immer
hat erzählt, dass ich mit knapp 5 Jahren das erste Mal gesagt habe, ich werde mal Ärztin. Und damals war es aber noch so, dass ich wollte Pathologin werden, Gerichtsmedizinerin.
Oh, also quasi die an Poten rum.
Richtig. Und ich glaube, da hat mein Papa einfach einen Einfluss auf mich gehabt, weil mein Papa war Kripo-Beamter und war dort Leiter von der Mord- und Drogenkommission damals. Und hat mir das immer alles erzählt. Und ich fand das von Anfang an super spannend. Und ich kann mich noch erinnern, da gab es mal so Momente, da war ich, glaube ich, 11 oder 12. Und mein Dad hat mir dann so Obduktionsbilder gezeigt. Also ich glaube, er hätte das wahrscheinlich gar nicht gedurft. Aber ich war so interessiert, weil ich bin generell ein sehr neugieriger Mensch und will immer die Ursache wissen von allem, so was da dahinter steckt. Und ich fand das total toll. Ich hatte nie irgendeine Abneigung oder so und dachte mir, oh Gott, schaut das kreislig aus, sondern es war immer die Neugierde, was ist da passiert. Und genau, meine Mom kam dann damals ins Büro und einen Schreikrampf gekriegt, weil mein Dad mir die ganzen Bilder dann
sagt. Was machst du mit unserem Kind?
Genau. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall geprägt, aber der Wunsch war immer schon da. Wo der jetzt genau herkommt, wie gesagt, weiß ich nicht, weil keiner in meiner Family irgendwas mit Medizin am Hut hat. Außer jetzt mein Dad über die Schiene Kripo und dadurch mal mit Rechtsmedizinern in Kontakt gewesen. Genau, im Studium dann, beziehungsweise der Weg zum Studium war sehr lang, weil ich 7 Jahre warten musste auf meinen Studienplatz. Also ich wirklich für meinen Lebenstraum gekämpft, sehr, sehr viele Jahre. Und im Studium wurde aber dann sehr schnell klar, dass Rechtsmedizin für mich super interessant ist. Ich finde es ein ganz tolles Fach, aber nicht für meine Facharztrichtung. Ich wollte einfach dann eine begleitende Funktion haben für lebende Menschen auch. Wobei man sagen muss, Gerichtsmediziner haben ja trotzdem mit lebendigen Menschen zu tun, aber es ist halt schon immer sehr schwer, was so der Hintergrund der Fälle ist. Also es ist wenig Leichtigkeit und für mich war immer.
Ja, das stimmt. Also ich muss gerade dran denken, es gibt ja so mehrere so Buch- und Krimireihen, ne? Ja. Mit so Pathologen und die haben alle einen völlig an der Waffe, die das machen. Und vielleicht muss man so werden, wenn man so, ich weiß es nicht, ne? Also ich bin Psychologe, aber.
Man sieht einfach sehr, sehr schlimme Seiten an Menschen oder was wozu Menschen möglich sind.
Ja, das stimmt.
Oder wer zu was in der Lage ist. Und ich glaube, das beeinflusst einen schon. Ich glaube auch, dass mein Papa beeinflusst hat, die Arbeit in der Polizei, dass er dadurch zum Ende hin so ein bisschen verbitterter wurde. Also nur zum Kontext, weil ich jetzt in der Vergangenheit spreche, mein Papa ist leider beim Dienstunfall ums Leben gekommen. Nur für die mich kennen, die wissen das alle, nur für die Erklärung, warum ich jetzt in der Vergangenheit spreche. Genau, und deswegen war dann für mich ziemlich schnell klar, dass ich gerne eine begleitende Funktion als Ärztin haben will und ziemlich schnell wusste, dass Allgemeinmedizin der Facharzt für mich dann der richtige ist, weil es super breit aufgestellt ist. Also ich wollte nie so ein, ich sage jetzt den Begriff, so ein Fachidiot werden.
Ja.
Und ich wollte auch nie ein Hausarzt sein, der die Leute irgendwo ständig nur hinüberweist oder nur Rezepte ausstellt. Mhm. Das war auch der Grund, warum ich noch vor Abschluss meines Facharztes jetzt meine Praxis gegründet habe vor 4 Jahren, weil genau das mich so frustriert hat, da zu sitzen, maximal 10 Minuten pro Patient zu haben und dann kaum Zeit ist für eine gute Anamnese, für wie kann man wirklich gesund bleiben. Also das Thema Prävention, Gesunderhaltung, das hat für mich so eine wichtige Stellung im Umgang mit Patienten oder in meiner Arzt-Patienten-Beziehung. Und das ist halt leider nicht möglich in dem Kontext. Und deswegen war mir die Gründung meiner Praxis da so wichtig, weil ich mir da die Zeit nehmen darf, weil es eine rein privatärztliche Praxis ist. Das ist einfach unserem System so geschuldet. Nichtsdestotrotz arbeite ich in der Hausarztpraxis weiterhin jetzt, um den Facharzt zu beenden. Und das gibt mir wahnsinnig viel. Wir machen super viel Hausbesuche dort. Das heißt, auch hochbetagte Menschen haben die Möglichkeit zu medizinischer Versorgung. Das findet man leider auch nicht mehr so oft. Und dieser Teil der Gesellschaft wird manchmal so ein bisschen vergessen. Und die Leute sind so dankbar. Und es fühlt sich einfach gut an, dass man mal was Gutes getan hat.
Voll schön. Also ich kann ich total verstehen. Ich hatte auch mal kurz überlegt, Medizin zu studieren. Mich hat dann tatsächlich abgeschreckt, dieses an den Leichen rumwerken.
Top dann,
ja, genau. Das dann mache ich lieber Psychologie.
Das war aber nur ganz am Anfang. Ich weiß gar nicht, wie lange wir Anatomie hatten. 1 oder 2 oder das ganze Vorklinik. Ich weiß schon gar nicht. Ist schon so lang her. Es war aber total interessant, fand ich, weil das waren Menschen, die spenden ihren Körper dafür. Das heißt, die werden da nicht einfach, also man darf ja nicht einfach irgendwen verwenden, um jetzt da Kurse zu geben von Studierenden, sondern man spendet zu Lebzeiten seinen Körper oder es gibt die Möglichkeit an solche Stellen. Und deswegen wusste ich, diese Person hat sich aktiv entschieden, uns jetzt quasi zu helfen, den Körper besser zu verstehen. Und das fand ich total. Das war mit sehr viel Ehrfurcht verbunden und
das glaube ich, ja.
Da drin war es auch immer ruhig. Also da hat keiner irgendeinen dummen Scherz gemacht oder so, sondern es war wirklich echt gediegen da drin. Es war eine spannende Atmosphäre.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Also wahrscheinlich ist es auch so, dass man irgendwann so ein bisschen einfach das so ein bisschen ausblendet, ne? Dass es jetzt
total. Es wird auch sehr abstrakt irgendwie.
Genau. Ja. Jetzt würde mich mal interessieren, also ich war ja auch schon mal einmal bei dir in der Praxis, war hellauf begeistert, muss ich sagen, weil das so schön ist da.
Oh, vielen Dank.
Und mich würde mal interessieren, was überrascht denn so Patientinnen und Patienten, wenn die eben das erste Mal bei dir sind? Was sagen die dann? Wie reagieren die dann? Was fällt denen auf, was vielleicht anders ist als bei anderen Arztpraxen?
Also ich glaube, die zwei wesentlichsten Punkte sind einfach, die wir dort arbeiten, weil wir, glaube ich, nicht so das klassische Arztbild suggerieren. Ich laufe halt in meinen Sportklamotten darum. Meine 2 angestellten Kolleginnen, die sind auch super sportlich, die haben auch dann ihr Sportzeug an. Ich glaube, das fällt schon mal auf, wenn man da reinkommt, dass jetzt da niemand, da rennt halt keiner mit dem Kittel rum oder so. Ja, also das ist bei uns nicht der Fall. Und ich glaube generell die Atmosphäre, weil ich mein Team sehr gezielt ausgesucht habe, also dass jeder einfach am perfekten Platz, weil mir bestimmte Werte sehr wichtig sind und ich weiß, dass alle aus meinem Team diese Werte zu 100% vertreten und auch leben. Und mir ist ganz, ganz wichtig, dass unsere Patienten, wenn die reinkommen, sich absolut wohlfühlen. Und die meisten kommen rein und sagen, boah, krass, hier schaut es gar nicht aus wie eine Arztpraxis. Das ist so der Standardsatz.
Und was ja ein mega, was ja ein mega Kompliment ist, gell?
Ich finde es als mega Kompliment, weil ich habe die Praxis auch gemeinsam mit meiner Lina, das ist meine MFA, damals auch alleine umgestaltet und wir haben da Nächte und die Ohren geschlagen und diese ganzen Wandanpassungen vorgenommen und gestrichen und so weiter.
Das ist also alles gemeinsam gemacht. Ja. Das heißt, ihr wart zu zweit in der Praxis und habt gewertet.
Also wir hatten dann für so manche Sachen schon einen Handwerker, der uns geholfen hat, weil manche Sachen konnten wir einfach nicht machen. Aber das meiste tatsächlich haben wir zu zweit da gehandelt. Genau. Und ich glaube, das sind so die zwei wesentlichsten Dinge, die Menschen sagen, die zu uns kommen.
Also kann ich total bestätigen. Ich war ja neulich da wegen meinem oder mit meinem Sohn.
Ja.
Gell? Und war, also ich fand diese Herzlichkeit, fand ich einfach total schön. Ja? Und man fühlt sich tatsächlich sehr, sehr, sehr schnell, sehr heimelig, was ich in der Arztpraxis selten habe.
Ja, aber das finde ich ja genau das Wichtige, weil Arzt-Patienten-Verhältnis ist ja genau wie in deiner Arbeit. Du brauchst ein Vertrauen und das wird nicht aufgebaut, wenn man diese zwischenmenschliche Ebene nicht aufbaut oder wenn man sich nicht wohlfühlt. Ich könnte mich auch nirgendwo öffnen oder irgendwelche Beschwerden äußern, wenn ich mich nicht ernst genommen fühle oder nicht gesehen fühle oder nicht gehört. Mich gehört empfinde und da so Art Massenabfertigung stattfindet. Das ist super schwer in dem normalen kassenärztlichen System, weil es ist leider so, dass vieles einfach, ich sehe es ja jetzt jeden Tag, es gibt einfach für vieles, was man macht, keine Vergütung, weil man keine Leistungsziffer dafür abrechnen kann und das führt halt dann dazu, dass viele halt Kollegen das dann nicht machen und dann sich viele Patienten auch nicht ernst genommen fühlen, weil man sich denkt, ja, aber wieso machen sie das denn jetzt nicht? Also das ist wirklich ein schmaler Grat. Man kann trotzdem auch in kurzer Zeit, finde ich, versuchen, empathisch auf die Menschen einzugehen, weil das liegt immer an einem selber. Aber ich weiß, dass es einfach vielen Kollegen schwerfällt in so einem Kontext einfach.
Klar,
wenn es dann zeitlich eng wird, man gerät ja selber in Stress.
Genau.
Wenn man weiß, okay, das Wartezimmer, staffeln sich die Leute gerade.
Man hat natürlich diesen finanziellen Druck. Ne?
Ja.
Und man weiß, okay, ich würde jetzt gerne mit demjenigen noch 20 Minuten sprechen, aber es zahlt mir halt keiner. Und am Ende des Tages muss ich auch meine Praxismiete zahlen
natürlich.
Und so weiter.
Das ist am Ende halt, jeder muss irgendwie auch seine Mitarbeiter bezahlen können. Das vergisst man halt schnell, ja.
Ja. Es gibt ja auch so ganz viele so Studien, die auch mal zeigen, ne, wie stark so dieses sich wohlfühlen, dieser psychologische Faktor, ne, wie stark der eigentlich auch bei so Genesungsprozessen mitschwingt.
Absolut.
Natürlich ja nicht nur, um Gottes Willen. Ja. Es braucht immer die medizinische Seite, aber ich glaube, dass da vieles machbar und möglich wäre und besser gelingen könnte, gell, wenn man
allein schon das wenn ich Zeit habe, dann kann ich Zusammenhänge erklären.
Mhm.
Und das ist was aus meiner Erfahrung raus für viele Patienten ganz wesentlich ist, dass sie verstehen, warum wir bestimmte Dinge machen oder auch nicht machen.
Mhm.
Weil ein einziges Nein, wenn ich jetzt jemand sagt und kommt, er möchte das oder das haben und ich sage dann einfach nur Nein. Dann ist es, ja, aber das passiert ja häufig im normalen kassenärztlichen System, weil nicht mehr Zeit ist. Und dann fühlt sich der Patient komplett vom Kopf gestoßen und denkt sich, ja toll, da gehe ich nie wieder hin. Ja, der nimmt mich gar nicht ernst. Wenn ich aber sage Nein und ich sage Ihnen jetzt auch warum und erkläre das dann, damit das verständlich ist. Beispiel Blutwerte. Ja, jemand möchte einen Wert XY haben. Und ich weiß aber, dieser Wert ist nicht aussagekräftig, weil dieser Wert, den kann man zwar messen, aber über die eigentliche Versorgung sagt er nichts aus oder hat keine therapeutische Konsequenz.
Ja.
Und wenn man das den Leuten erklärt, dann ist es völlig fein für die, weil die wissen, die haben das Wissen ja nicht. Das ist ja genau unsere Aufgabe. Aber diese Zeit, sich zu nehmen, das ist am Ende leider das, woran es oft häufig scheitert. Und deswegen will ich auch gar keine Kollegen da jetzt irgendwie bashen oder so, sondern die können nicht anders. Mhm.
Ja.
Also selbst wenn die können es noch so gut meinen, denen sind halt teilweise einfach die Hände gebunden.
Ja. Ich weiß auch noch, also es war also nicht nur bei Ärzten, sondern auch bei uns Psychologen war das zumindest in der Klinik früher so, ne? Dass man dann genau wusste, man hat so und so viel Zeit am Patienten, hieß es dann. Und dann musste man das bitte auch einhalten und wehe, es war zu lang. Ja, weil dann waren zum einen die anderen neidisch und zum anderen ist man hinten nicht fertig geworden mit der restlichen Arbeit. Und das fand ich schon, das hat mich damals schon in der Klinik echt immer so ein bisschen, entsetzt und auch so ein Stück weit abgestoßen. Und ich dachte so, boah, das sind doch keine... Ne, das sind noch keine Nummern, das sind noch keine Zahlen, das sind noch echte Menschen. Kann man doch mal ein bisschen länger, ne, da und
ja,
da.
Ja, und wenn man ehrlich ist, wann geht man denn zum Arzt? Die meisten, also ich würde mir natürlich wünschen, die Leute gehen, auch wenn es ihnen gut geht, zur Vorsorge. Das ist ja auch das, was meine Praxis widerspiegelt. Aber die meisten gehen ja immer noch dann zum Arzt, wenn es ihnen schlecht geht.
Ja.
Ja, und dann braucht man Zeit, weil dann muss man rausfinden, was hat der. Ja, und das geht nicht in 7 Minuten.
Sehr schwierig.
In den meisten Fällen nicht, außer jemand hat Husten, Schnupfen, Heiserkeit und
Also gut, dass du dir die Zeit nimmst, gut, dass wir uns auch hier die Zeit nehmen, um so ein bisschen darüber zu reden. Jetzt ist das so, ich habe dich ja schon auch deswegen eingeladen, weil ich dich unheimlich gern mag, aber auch weil du ja so ein bisschen an der Schnittstelle bist oder zumindest Teile mit behandelst und mitmachst, die ja auch mich betreffen. Ne?
Ja,
ich als Psychologe, Psychotherapeut und Coach habe ja ganz viel so mit Stress zu tun, mit Burnout, mit Leuten, die beruflich extrem krass unterwegs sind. Und ich glaube, solche Leute landen bei dir auch immer wieder, könnte ich mir vorstellen, oder? Also ohne dass du jetzt natürlich Namen nennst. Ja,
aber, das ist klar.
Aber ich vermute mal, das sind schon auch solche dann, die bei dir aufschlagen.
Ja,
oder?
Also Stress ist ein ganz wesentlicher Faktor, der wird auch in jedem Erstgespräch abgefragt. Also weil für mich das ganz wichtig ist, wenn jemand Symptome hat, wie ich das einzuordnen habe. Und ich weiß nicht, wie du das machst bei deinen Klienten und Klientinnen, aber bei uns ist es so, dass wir in unserem Erstgespräch immer subjektiv das Stressempfinden abfragen und lassen uns das quasi nummerieren von 0 bis 10, sodass ich als Ärztin oder wir als Kolleginnen, die bei uns arbeiten, so einen kleinen Abriss bekommen, wo steht der denn gerade? Ja. Also ist es jemand, der sagt, oh, Stress 0 bis 10, so 2, dann weiß ich, okay, also 2 ist
der ist nicht überlastet.
Genau.
Genau.
Wenn jetzt aber jemand sich vorstellt mit ganz diffusen Symptomen, Verdauungsbeschwerden, Schlafstörungen, Herzrasen zum Beispiel, innere Unruhe und der erzählt mir dann, boah, sein Stresslevel ist irgendwie 10 von 10, das macht mich dann natürlich schon hellhörig, weil Stress, das ist vielleicht Ursache dafür, aber meistens ist es einfach auch ein Treiber für bestimmte Symptome, die da sind. Und das gilt es auf jeden Fall abzuklären und ist mir einfach besonders wichtig in der heutigen Gesellschaft, weil gefühlt, wenn ich jetzt so abschätzen müsste, ich würde schon sagen, bei uns 60-70% der Patienten sind über 7 von 10.
Okay, also schon deutlich gestresst von ihrem Alltag, von dem, was sie machen.
Genau, das subjektive Stressempfinden jetzt ohne irgendwie irgendwelche anderen Marker zu verwenden, sondern einfach rein subjektiv das Empfinden, würde ich das abschätzen.
Ziemlich hoher Prozentsatz. Ja. Ne? Was würdest du denn sagen? Was sind so die klassischen Stresserkrankungen, die die man so findet, die du so in der Praxis hast dann oft auch?
Also ich glaube, so die klassische Stresserkrankung, die eine gibt es nicht, aber es gibt sehr, sehr viele Stresssymptome. Mhm. Aber es gibt schon, wenn der Stress lange, lange Zeit bestanden hat, auch Erkrankungen, die daraus entstehen können. Und dann könnte man es vielleicht so betiteln, dass man sagt, das ist jetzt eine Stresserkrankung. Und die, glaube ich, heftigste, hat man ja früher auch die Managererkrankung genannt, ist der Herzinfarkt. Ja, das ist dann am Ende so der Worst-Case-Szenario. Und Managererkrankung deswegen, weil das halt sehr stressbelastete Menschen sind. Ja, die
voll.
Haben, die
Ja,
sind
klar.
High-Performer, die müssen Leistung bringen, die schlafen meistens dann weniger, essen vielleicht nicht gut, bewegen sich dann nur kaum, wenn dann vielleicht nur Rauchen und Alkohol als Kompensation dazukommt, weil
Ja.
man dann da ein bisschen Stress runterfahren
Das
kann.
ist das, gell? Dann denkt man, man tut sich was Gutes irgendwie und kann damit ein
Ja,
bisschen
macht
besser
genau das
durchhalten.
Gegenteil, genau. Also das lässt einen natürlich jetzt aus allgemein oder internistischer Sicht hellhörig werden. Also Patienten, die einen hohen Blutdruck haben. Ja,
Ja.
also da ist immer die Frage, spielt Stress da eine Rolle, weil das hat eine Auswirkung drauf.
Ja.
Allerdings muss man auch sagen, dass 95% aller Hypertonikern, also aller Menschen mit Bluthochdruckerkrankung essentiell sind. Das heißt, man weiß nicht, wo das herkommt. Ja, es gibt keine primäre organische Ursache dafür und der ist einfach gegeben.
Ja.
Ja, woher auch immer. Und wenn das aber plötzlich kommt und jemand hat vorher einen völlig normalen Blutdruck gehabt und man sieht dann in der 24-Stunden-Messung, dass der jetzt plötzlich doch höher
Ja.
ist, dann wird man mal hellhöriger und es fragt auf jeden Fall Stresskomponenten ab. Und sowas wie Verdauungsbeschwerden, wie schon angesprochen, Schlafstörungen, innere Unruhe, bei Frauen
Ja.
Zyklusstörungen, ganz wichtig, wenn die noch vor der Menopause sind, solche Dinge muss man schon immer mit einbeziehen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es so die eine Stresserkrankung gibt, aber vieles, was Stress mit sich bringen kann, wenn er zu lange chronisch besteht. Weil es gibt nicht nur diesen
Ja.
einen schlechten Stress, das muss man halt mit
Ja.
dazu sagen. Es gibt auch den kurzfristigen Stress. Es gibt ja zwei verschiedene Stressarten, den Eu- und den Dis-Stress. Eu-Stress ist so ein positiver Stress. Der kann motivierend wirken, das ist eher kurzfristig. Zum Beispiel, wenn man einen Wettkampf hat oder so. Dann habe ich auch kurz Stress, weil jetzt muss ich Leistung
Ja,
bringen, aber
aber es ist ja
dann
notwendig auch, ne?
genau, wollte ich gerade sagen, das ist notwendig und egal, ob guter oder schlechter Stress, die physiologische Reaktion im Körper ist erstmal bei beiden die gleiche. Der Unterschied ist nur die Dauer, die Bewertung am Ende. Also wird es als positiv bewertet oder
Ja.
nicht? Ist der kurz oder lang anhaltend? Und das ist natürlich wichtig, das für sich einzuordnen
Das
am
ist
Ende.
total spannend, dass du das gerade sagst, weil ich mir fällt gerade ein, es gibt auf YouTube so einen TED-Talk von einer gewissen Frau McGonagall, hat mit Harry Potter nichts zu tun. Und die hat so darüber geredet, dass so eine Studie gemacht wurde und da wurde geschaut, wie ist die Sterblichkeit in Abhängigkeit vom Stress. So, und dann hat man gefunden, logischerweise, die, die halt viel Stress haben, sterben irgendwie auch, also haben ein höheres Risiko, früher zu sterben. Dann hat man aber herausgefunden, das galt nur für diejenigen, die gedacht haben, dass Stress schädlich ist.
Ja, genau.
So, und die, die eine andere Einstellung haben, die
Ja.
gedacht haben, mein Stress kriege ich hin, das ist nicht schlimm, das passt schon, das ist
Genau.
einfach, ne, ein Zeichen vom Körper und so weiter,
Ja.
dass alles, dass ich gerade mich ein bisschen mehr anstrengen muss, die hatten nicht so ein höheres
Genau.
Sterberisiko. Und das ist schon auch verrückt, oder? Dass man
Ja, die
so,
Bewertung ist halt wirklich wichtig, weil
ja.
es kann ja total motivierend sein, wenn man weiß, ich habe jetzt eine Kurz- oder eine Prüfungsphase.
Ja.
Ich weiß, ich muss jetzt Leistung bringen. Und dann ist die physiologische Reaktion auch super wichtig. Ja, dann wird man alert, dann wird man wach, dann ist man da und hat Energie, weil das ist passiert alles in der Stressreaktion durch verschiedene Hormone, die
Ja.
ausgeschüttet werden. Und das ist ja kurzfristig super gut, wenn danach eine Regenerationsphase folgt. Das ist das Wichtige und das ist der große Unterschied zum chronischen Stress. Wenn chronisch eine ständige Alertness besteht, also ständig jemand unter Strom steht, das auch noch negativ bewertet,
Ja.
dann die Dauer viel zu lang ist, zum Beispiel über Jahre hinweg und dann das noch dazu kommt, dann kann es schwierig werden.
Dann wird's schwierig. Das,
Ja.
also glaube ich sofort.
Vor allem dann dazu kommt, dass die Leute sich nicht erholen, sondern in so einen Funktionsmodus gelangen und dann sagen, ja, aber ich muss jetzt weiter funktionieren. Und dann kann Stress diese physiologische, gute, normale Reaktion, Fight or Flight, das passiert unter Stress, das hilft uns auch, ist eine super elementare Reaktion des Körpers, aber auf Dauer kann es ganz, ganz negative Folgen haben, weil das, was passiert physiologischerseits, vor allem wenn wir Energie brauchen, um Energie bereitzustellen, ist, dass Cortisol ausgeschüttet wird.
Ja.
Und das führt dazu, dass Energie zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, Glucose, also Zucker wird freigesetzt ins Blut. Und wenn das über Dauer besteht, kann das auch eine Zuckerstoffwechselerkrankung nach sich ziehen. Und was auch passiert, dass Cortisol den Blutdruck erhöht. Ja, das kann auch alles über Dauer auch zum Beispiel ein Grund für eine Bluthochdruckerkrankung sein.
Das heißt also, Stress ist ja schon, ne, was du gerade so erzählst, mit extrem vielen somatischen Krankheiten irgendwo connected.
Absolut.
Ne?
Und das ist das, was ich zu meinen Patienten immer sage. Das ist nichts, was man sich einbildet oder nur sagt, ja, mei, ich habe halt jetzt so viel Stress, sondern dass Stress physiologische Mechanismen nach sich zieht, die auf Dauer schlecht für unsere Gesundheit sind. Und das kann man ganz toll den Leuten auch erklären, weil viele, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man das Thema Stress anspricht, dann denkt immer jeder gleich, er hat irgendwie oben einen an der Waffel.
Ja, oder ich bin halt schuld dran,
genau,
weil ich habe es irgendwie falsch gemacht.
Richtig.
Gell? So.
Und das ist völlig der verkehrte Weg.
Ja, das ist.
Man sucht sich das ja auch nicht aus.
Es gibt auch immer so Sprüche, sei halt nicht so gestresst. Mei, das bist du nicht so im Stress.
Naja, aber den Stress kann man nicht wegzaubern.
Nee,
also
das, genau.
Stress ist ja für jeden was anderes. Das kommt ja noch dazu. Deswegen glaube ich, ist es für viele nicht greifbar, die vielleicht sehr resilient sind und die einfach Dinge sehr, sehr gut wegstecken und andere einfach mit kleineren Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, sich schon überfordert fühlen.
Ja.
Weil das Gefühl der Überforderung bewirkt ja genau eine Stressreaktion oder zieht eine Stressreaktion nach sich.
Das habe ich ganz oft so, also erlebe ich ganz oft, wenn zum Beispiel jemand zu mir kommt und sagt, boah, mein Chef ist so ein krasser High-Performer, der schafft irgendwie an einem Tag was, wofür ich 3 Tage brauche, so gefühlt. Und erwartet das von mir auch und hat keinen, also dann traue ich mich schon gar nicht mehr zu sagen, boah, ich krieg's nicht gebacken, weil ich bin halt nicht so schnell wie der, ne? So.
Ja, genau.
Und dann setzt man sich aber natürlich unter Druck und vergleicht
total
sich ja auch und sagt, oh Gott, ich bin nicht so, weiß ich nicht, nicht so kompetent, nicht so schnell wie der.
Ja.
Und das stresst, ne? Das macht
na
ja
klar,
was mit einem. Jetzt ist es so, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, aber Stress ist ja oft auch ein Faktor, wenn nicht sogar der Hauptfaktor bei Burnout zum Beispiel.
Mhm.
Ne? Jetzt ist natürlich Burnout meistens was, wo die, wobei weiß ich gar nicht, wo die Leute eher zu mir kommen oder zu dir, vielleicht mal so, gell?
Ich würde sagen, mal so, wie man es einordnet. Ich glaube schon, dass häufig der Weg, weil ich glaube, die Leute kommen nicht und sagen, hallo, ich habe jetzt Burnout, sondern die kommen, also bei mir
ja,
zumindest,
selten,
also die Leute
stimmt,
kommen und sagen, hey, ich kann nicht mehr schlafen
ja,
oder hey, ich habe Herzrasen und ich weiß überhaupt nicht, was los ist.
Ja.
Ich habe innere Unruhe. Die suchen eher nach somatischer Abklärung,
ja,
was auch total wichtig ist, weil es gibt natürlich auch andere Ursachen für diese Symptome. Ja, es gibt auch andere Ursachen als Stress für eine chronische Erschöpfung. Das gilt ja alles erstmal natürlich abzuklären. Ja, das gehört für in einer guten somatischen und aber auch psychologischen Abklärung immer mit bedacht, dass verschiedene Symptome verschiedene Ursachen mit sich bringen können. Und deswegen ist die Einordnung, finde ich, extrem wichtig. Aber ich denke schon, dass es abhängig ist von der Person, wie reflektiert jemand mit sich selber ist, zu wem er geht.
Das glaube ich auch. Das hab ich mir gerade gedacht, wenn du erzählt hast. Ja, wahrscheinlich, wenn ich schon so ein bisschen psychologieaffin bin, wenn ich vielleicht auch schon damit mal in Berührung gekommen bin bei einem früheren Zeitpunkt.
Oder mein Buch. Viele lesen ja super viel und mal über Persönlichkeitsentwicklung gelesen haben, die dann eher ein bisschen fühliger mit sich selber sind und sagen, boah, hey, vielleicht könnte es das auch sein, aber irgendwie habe ich noch nicht getraut, da so hinzuschauen, weil irgendwie habe ich es immer weggedrückt und weggedrängt und wird schon irgendwas anderes sein. Und das passierte dann ganz häufig, dass Patienten auch von einem Arzt zum anderen rennen, bis die Diagnose dann auch mal korrekt gestellt ist, weil sie halt so sehr nach einer organischen Ursache suchen, die vielleicht aber dann nie gefunden wird, wenn es jetzt wirklich einfach die Diagnose Burnout oder depressive Episode oder wie auch immer gestellt wird, ja.
Das stimmt, das ist gar nicht so selten, gell? Dass man immer so sucht und sucht, das muss doch irgendwas sein. Nein, das kann doch nichts mit der Psyche sein, das ist doch nicht möglich.
Ja, aber weil es immer noch so stigmatisiert ist. Das ist, glaube ich, wirklich
teilweise,
immer noch ein großes Problem, dass viele, vor allem Männer, muss ich wirklich aus meiner Erfahrung dazu haben, ganz, ganz dolle Probleme haben, das für sich so anzunehmen oder überhaupt mal in Betracht zu ziehen, dass das eine mögliche Ursache sein könnte.
Ja, also ich habe auch tatsächlich viele Männer, die zu mir kommen, die waren davor, wie du gerade beschreibst, die haben davor so einen Ärztemarathon hinter sich.
Ja.
Und dann kommt immer raus, kein Befund, keine Auffälligkeit, nichts. Mhm. Bis dann irgendein Arzt mal sagt, waren Sie eigentlich schon mal beim Psychologen?
Mhm.
Und dann sagt er, na, ich bin doch nicht, ich habe doch keinen an der Klatsche.
Ja.
Und dann sagt der Arzt, doch, gehen doch da bitte mal hin.
Doch, sagt er.
Also, doch im Sinne von, gehen Sie bitte mal hin. Das meinte
ich. Ich weiß schon. Ich fand es nur lustig. Entschuldigung. Aber das lassen wir drin. Nicht rausschneiden. Ah. Leute sollen auch lachen.
Ja, ich finde ja auch, das sind eigentlich die schönsten Momente, gell?
Total.
Wenn man beim Arzt ist und der Arzt sagt, was so ungefiltert. Ich musste gerade dran denken, wo du gesagt hast, darf ich das erzählen? Wo
ja,
du
klar.
gesagt hast, dass eine Patientin zu dir gesagt hat, du darfst nicht sagen, was war das? Du darfst irgendwas nicht sagen, weil sie sind doch Ärztin. Sie können doch nicht
so
umgangssprachlich
daherreden.
Oh
ja. Ja, mir passiert das. Also ich bin in München, ich bin ein echtes Münchner Kindl und ich rede halt manchmal sehr bayerisch. Und wenn ich in der Sprechstunde sitze, dann erzählen die mir was und dann ging es darum, dass man keine Termine beim Facharzt kriegt. Und
ja.
dann habe ich gesagt, Mai, ja, das ist echt, das ist sau blöd.
Ist es ja auch, gell?
Genau.
Muss man ja mal ehrlich sein.
Und dann wurde ich halt gerügt und die Dame hat dann zu mir gesagt, ich soll mich mal gediegener ausdrücken, weil ich bin ja schließlich Ärztin. Das spiegelt vielleicht auch wieder, dass ich nicht so der Klischee-Arzt bin, sondern ich bin halt einfach ich.
Also, liebe Zuhörer, wenn ihr einen Arzt haben wollt, der mega kompetent, herzlich ist und sich manchmal ungewählt ausdrückt.
Genau, aber nie despektierlich.
Nee, das sowieso nicht.
Genau.
Da bin ich mir ganz sicher, dass
ja.
das bei das mal bei
nee,
dir echt.
Nee, aber das
guten...
stimmt. Das menschelt halt überall. Ist
ja.
halt so.
Ja.
Ist ja auch okay.
Sag mal, was ich ganz oft selber gefragt werde, und
ja.
ich dachte mir, ich gebe die Frage einfach mal weiter, ist, was hältst du so von so Wearables? Sagt man das
ah,
so?
Ja,
diese
ja,
Tracker,
klar.
Ne, wo diesen Ring
Apple Watch
und diese
zum
Watch,
Beispiel.
genau, diese ganzen Sachen, die so, sag ich mal, Schlaf tracken
ja.
und Puls und
ja.
diese ganzen Geschichten. Taugt das was? Ist das gut? Oder ist das eher was,
ja.
was vielleicht die Leute noch mehr irgendwie stresst? Gell?
Also, ich glaube, dass es ein wahnsinnig tolles Tool sein kann als Werkzeug, weil wir wahnsinnig viele Daten damit erheben können. Und da wird echt gerade auch viel geforscht, auch von, darf man Firmen nennen hier?
Klar.
Von Apple zum Beispiel. Teile der Apple Watch sind ja auch Medizinprodukt zugelassen. Also
echt?
Die EKG-Funktion
ah.
zum Beispiel, genau.
Okay.
Man kann mit den neuen AirPods sogar Hörtests machen, die man ausdrucken kann
nee, echt?
Und dem HNOler mitgeben kann, also dem
ach, krass.
HNO-Arzt, ja, die Möglichkeit besteht.
Okay.
Und ich denke, dass in Zukunft da super viel möglich sein wird. Und das finde ich auch gut, weil die Technologie sich weiterentwickelt. Was ich aber in meiner Praxis oder in meiner täglichen Arbeit sehe, ist, wenn ich zum Beispiel, weil wir fragen viele Lebensgebiete ab und mich interessiert auch
ja.
immer unglaublich, wie die Leute schlafen.
Ja.
Und die meiste Antwort ist, warte, ich schau mal kurz nach und sag dir den Score.
Ja, genau.
Und dann sage ich, nee, stopp, ganz subjektiv empfunden.
Ja.
Und das sehe ich als großes Problem. Wenn jemand diese Apple Watch nutzt und es quasi bedient als, okay, nur wenn da 10.000 Schritte stehen,
ja.
wenn da Schlafscore von 100% steht, nur wenn da bla 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 steht, fühle ich mich gut und dann ist mein Tag in Ordnung.
Ja.
Dann muss ich sagen, würde ich sofort dem Patienten oder der Patientin raten, die Uhr abzunehmen und irgendwo hinzulegen und sie
ja.
nicht mehr zu benutzen.
Also
weil dann geht's in eine Optimierungswahnrichtung, in einen Perfektionismus,
ja.
der wiederum ultra viel Stress auslösen kann. Wenn man es aber andersrum nutzt, wenn man wenn es motivierend sein kann. Zum Beispiel habe ich letztens auch eine Patientin betreut, die sich neu so eine Uhr besorgt hat, weil sie das total motiviert, wenn sie weiß, ah, sie hat jetzt vielleicht noch ein paar Schritte von ihrem Schritteziel offen und sie möchte aber jetzt eigentlich gerne ein bisschen Gewicht verlieren, weil sie übergewichtig ist.
Ja.
Und sie ist dadurch motiviert, abends noch eine Runde rauszugehen, weil sie
ja.
sieht, 1.000 Schritte fehlen mir noch. Dann finde ich das super, wenn das sie nicht stresst, sondern wenn sie das motiviert, dann finde ich die Wearables ja. toll und wie gesagt, ich glaube, wir können in Zukunft viel damit machen, auch ärztlicherseits und viel als Diagnostiktool verwenden, weil wir wahnsinnig viele Daten erheben. Und das ist, kann ein großer Vorteil sein, aber wie gesagt, andersrum finde ich es schwierig und würde ich dann Menschen tatsächlich abraten, die eh schon sehr perfektionistisch veranlagt sind. Gerade wenn es um Prävention geht, geht es häufig bei vielen in eine falsche Richtung, weil das sind
ja.
eh meistens sehr leistungsorientierte Menschen, die eigentlich schon alles richtig machen und sich dann noch so einen Stress machen, wenn jetzt
genau.
da ein Schritt zu wenig ist. Und das geht halt in eine Extreme und jedes Extrem ist nicht gesund, ja, in welchem Kontext auch immer.
Ja, stimmt, total. Also bin ich voll dabei. Ich muss gerade auch denken, ich hatte mal so eine Uhr und dann war ich auf einem Seminar, was ich gegeben habe in Düsseldorf. Und irgendwie ich war schlecht vorbereitet, blöderweise. Ich war gestresst. Ich habe mega schlecht geschlafen in der Nacht vor dem ersten Seminartag. Und also gefühlt habe ich 3 Stunden geschlafen. Ich bin aufgewacht, ich war gerädert ohne Ende. Boah, mir ging es echt übel. Dann schaue ich auf meine Uhr und dann sagt die Uhr, gut. Dann willst du mich eigentlich verarschen, ja? Kann doch nicht wahr sein. Ich fühle mich gerade als
nicht. Scheiße, blöde Uhr.
Und dann habe ich sie abgelegt und dann, echt, ich vertraue jetzt noch meinem eigenen Gefühl, weil das ist ja Käse.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Viele haben dieses Gefühl ja eh schon völlig verloren für den eigenen Körper. Und deswegen, wenn man sich dann noch nur auf irgendwelche Daten verlässt,
genau das ist das.
Kann es wirklich in eine sehr negative Richtung gehen, die einen zusätzlich stresst, als dass einem irgendwas Gutes tut. Und das fände ich sehr, sehr, ja, fände ich ein bisschen traurig.
Ja. Sag mal, nochmal kurz zurück zum Burnout, weil das ja natürlich schon auch so ein bisschen ein Steckenpferd von mir ist und ich weiß, dass du da auch einiges machst. Was würdest du so medizinisch machen mit jemandem, der zu dir kommt und wo du relativ schnell merkst, ja, das ist einfach klassischerweise Burnout, das geht ganz stark in diese Erschöpfungsrichtung.
Ja.
Was wären so die medizinischen Schritte?
Genau, ich würde es nicht initial sagen, weil ich finde, Burnout oder auch eine depressive Episode gehört vorher internistisch gut abgeklärt, weil es eben vieles gibt, was auch diese Symptome machen kann. Und das wäre für mich jetzt einfach ein Kunstfehler, einfach jedem sofort irgendwie so ein psychologischen Stempel aufzudrücken, ohne dass ich das jetzt negativ meine, aber das passiert halt in vielen Fällen, dass das sofort gegeben wird, bevor überhaupt richtig geguckt wird, weil auch in der Psychiatrie, ich habe meine Doktorarbeit dort geschrieben, habe dort promoviert, ist Standard, dass jeder mit einer Verdachtsdiagnose Depression die Schilddrüse abgeklärt bekommt, einen Vitamin D-Spiegel abgenommen bekommt, weil auch hier Mängelzustände depressive Episoden auslösen können, beziehungsweise nicht nur auslösen, sondern die Symptome einer depressiven Episode quasi machen können. Dann kriegen die ein MRT vom Kopf, um auch einfach organische Ursachen dafür auszuschließen. Und bevor das nicht alles gelaufen ist, macht man jetzt nicht sofort irgendwie eine Diagnose da rein. Ja, weil man muss auch aus ärztlicher Sicht, und das finde ich auch wichtig, mit den Leuten das zu besprechen, jede Erkrankung bei uns wird ja kodiert im sogenannten ICD-10-Code und eine psychiatrische Diagnose ist eine F-Diagnose. Und wenn die einmal gesetzt ist, dann ist die gesetzt. Und wenn jetzt jemand sich zum Beispiel privat versichern lassen will irgendwann, dann ist es für die Privatversicherung für die meisten wahrscheinlich ein krasses No-Go. Und deswegen darf man das wirklich erst geben, wenn auch die Diagnose dann aber auch fachärztlich gestellt wurde.
Das heißt, es läuft eine Menge davor eigentlich erstmal.
Ne? Auf jeden Fall.
Ich muss tatsächlich auch so denken, ich hatte einen Klienten bei mir, der war bei so einer großen Beratungsfirma, ich glaube McKinsey, kam zu mir und war tatsächlich so ein bisschen erschöpft, depressiv, aber vor allem erschöpft. Und dann war der erstmal längere Zeit raus, weil er halt einfach diese Leistung nicht bringen konnte bei McKinsey, weil das ist ja quasi Hochleistungssport, den man da betreibt. Also geistiger Hochleistungssport. Und dann war der bei mir und es war relativ schnell klar, okay, eigentlich hat er sich dann irgendwann erholt gehabt und hat auf sich geachtet und Selbstfürsorge war in Ordnung und so. Aber es wurde irgendwie nicht besser. Er hatte so eine krasse Erschöpfung.
Mhm.
Und ich hatte ihn davor schon zu einem Arzt geschickt und der hat gemeint, nö, einen Test gemacht, ich weiß nicht mehr, was war, alles bestens und so. Und dann habe ich ihn zu mehreren Ärzten geschickt. Ne? Und dann ist er von selber so auch ein bisschen weitergegangen. Und irgendwann, wie du gerade gesagt hast, irgendwann hat dann ein Arzt gesagt, ja, Schilddrüse passt nicht.
Ja, genau. Das ist halt ein Riesenthema. Wir haben leider bei uns auch immer wieder Patienten und Patientinnen vor allem, die, das betrifft ehrlicherweise häufiger Frauen, weil die irgendwie nicht ernst genommen werden und es da super häufig irgendwie dazu kommt, dass jeder dann sofort sagt, ja, meist sind halt gestresst, gell, ist halt der Stress oder alleinerziehende Mama, alleinerziehender Papa, ja, meist ist halt der Stress, bevor gescheite Diagnostik gemacht wurde. Und das war bei uns jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir schwerste Schilddrüsenunterfunktion festgestellt haben bei Leuten, die seit, und das muss man sich wirklich mal geben, die seit 10 Jahren mit Antidepressiven eingestellt sind und nie jemand mal geguckt hat.
Okay.
Und man stellt das ein und denen geht's gut.
Ja.
Und dann frage ich mich, um Himmels Willen, das ist kein Zauberwerk, sondern das normale internistische Arbeit und ehrlicherweise auch der Anspruch an jeden Arzt und jede Ärztin, das ordentlich abzuklären.
Ja, vor allem, weil ich mir gerade gedacht habe, also ja klar, ein Antidepressivum zu verschreiben ist halt schnell und bequem, aber für die Schilddrüse ist es jetzt ja auch kein Riesenaufwand wahrscheinlich, ne?
Überhaupt
Man macht
nicht.
dann ein Blutbild wahrscheinlich, oder?
Richtig.
Und fertig.
Es sind im besten Fall 3 Werte. Hausärzte nehmen meistens nur einen ab, weil nur einer gezahlt wird. Das ist der sogenannte TSH-Wert. Der ist schon sehr gut aussagekräftig, wenn jetzt eine schwere Unterfunktion besteht. Aber gerade wenn es dann darum geht, so Nuancen festzustellen. Also ich habe recht lange in der Endokrinologie gearbeitet. Ich habe einen super Chef damals gehabt. Und der hat mich da total drauf sensibilisiert, da wirklich genau hinzugucken. Weil die Schilddrüse ist eins unserer wichtigsten Stoffwechselorgane.
Ja.
Ja, das ist, die hat einen riesen Einfluss auf unser Wohlbefinden auch.
Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, so Mensch, eigentlich, oder kann es sein, ne, dass wir aufgrund von diesem ganzen Spardruck und es wird nichts vergütet
wird
und
jetzt
so weiter,
auch nicht besser.
Dass dadurch halt sowas passiert. Und ich denke so, boah, das ist so traurig, weil.
Ja.
Aber gut, so ist das System. Wir können es jetzt hier groß drüber auslassen. Wir werden es wahrscheinlich nicht
also
ändern.
Ich meine, es ist halt traurig, man redet drüber und es wird sich wahrscheinlich auch nicht groß ändern, außer in die andere Richtung. Deswegen ist es mir ja auch so ein Anliegen, über vieles aufzuklären, weil schlussendlich muss jeder seine Gesundheit in die eigenen Hände nehmen.
Ja.
Und es gibt Ärzte, die einem zuhören, die es gibt super Hausärzte auch, ja, die super bemüht sind. Und denen sagen, muss man halt sagen, ich zahle das selber. Ja, dann gibt es viele, viele Ärzte, die sagen, ja klar, klären wir das gescheit ab, aber aufs Budget geht's halt nicht. Ja. Und was nicht geht, geht nicht. Ist so, aber es gibt Möglichkeiten.
Das heißt also im Grunde, es ist ja dann schon auch wichtig, solche, also oft gibt es ja auch so um so frühe Warnsignale, gell? Die man, ich glaube, je früher man ja was wahrnimmt, dass sich da irgendwas verändert, desto wichtiger ist
es. Ja, ich glaube, das trifft für jede Erkrankung zu. Je früher etwas diagnostiziert wird, egal ob es jetzt eine organische Erkrankung ist oder auch bei Krebserkrankungen zum Beispiel, je früher ich die erkenne, umso weniger fulminant muss ich sie behandeln. Ja, also da kommt es ja dann auch darauf an, dass man dann eben, wenn man die ganz früh erkennt oder auch Zuckerstoffwechselstörungen. Wenn man die früheste Frühphase einer Insulinresistenz erkennt, dann kann man sogar mit Lebensstil total viel erreichen, ohne dass man jetzt warten muss, bis der Diabetes da ist und bis man dann vielleicht sogar Insulin braucht.
Ich glaube auch, also wenn ich dir gerade so zuhöre, was mir so auffällt ist oder was ich bei mir so rausdestilliert als eine mega wichtige Erkenntnis, die total banal ist auf der anderen Seite, ist so dieses, hey, du musst einfach ein bisschen Ahnung haben und ein bisschen aufgeklärt sein.
Ja.
Und dazu braucht es halt aber auch so ein bisschen, weiß ich nicht, dass ich mich einlese, dass ich vielleicht mein Buch in die Hand nehme oder einen Podcast höre oder vielleicht auch mal sogar KI-Frage meinetwegen.
Ja,
ne?
Also klar, Laien sind trotzdem noch Laien. Ich finde, da darf man jetzt auch nicht sagen, ja, es ist nur in deiner Verantwortung, weil ich sehe es schon als Verantwortung meines Berufsstands oder auch eures Berufsstands, den Leuten das Wissen so zu vermitteln, dass sie für sich selber so viel Informationen dann haben, um die beste Entscheidung für sich selber zu treffen.
Ja.
Weil ich werde niemals jemanden in irgendeine Richtung schubsen, die ich halt jetzt gut finde oder genauso wie du das ja auch nicht machen würdest, sondern man stellt die Informationen bereit, die jemand braucht, für und wieder Nutzen, Risikoabwägung, so dass jeder für sich selber dann entscheiden kann, wenn ich den Weg gehe, ist es so, wenn ich den Weg gehe, ist es so, dass jeder aufgeklärt ist. Und das wäre natürlich das Beste.
Absolut. Ja. Also ich habe da auch immer wieder, manchmal schaue ich so bei dir bei Instagram vorbei.
Danke.
Und denke mir immer so, boah, mega.
Cooler Kaffee, denkst du dir dann.
Nein, schau mir das alles an. Aber vor allem, was mich beeindruckt, ist dann, wenn du so sehr kurz, knapp erklärst, was es mit einem bestimmten Krankheitsbild oder Symptomen oder Phänomen auf sich hat. Weil ich glaube, dass das so das ist, wo man die Leute eigentlich am besten erreicht. Gell? So, jeder ist auf Instagram. Und bevor ich mir jetzt irgendeinen Scheiß reinziehe, kann
Instagram
ich mir auch sowas
anschauen. Es ist Fluch und Segen zugleich, weil es gibt leider noch viel zu viel Bullshit da in diesem Social Media Kanal. Mittlerweile gibt es aber es werden immer mehr, Gott sei Dank, wirklich tolle Kanäle und auch große Kanäle, die super gute Aufklärung haben, die wirklich auch viele, viele Menschen erreichen und ganz tolle Gesundheitsinformationen bereitstellen. Aber als Laie ist es trotzdem schwierig, auseinanderzuhalten.
Ja, das stimmt.
Ja, der sagt jetzt so, der sagt jetzt so. Und was auch dazu kommt, das muss ich leider sagen, es gibt auch ärztliche Kollegen auf Social Media, die riesige Kacke da verbreiten. Entschuldigung, aber ich kann...
Caro, ja. Drück dich doch mal gewählter aus, bitte. Wir genau. sind hier in einem
also
ganzen seriösen Podcast.
Auf jeden Fall unseriöse Gesundheitsinformationen verbreiten und das macht einen natürlich total wütend und jetzt kann man dann hergehen und ein Reaction-Video nach dem anderen hochballern oder man versucht einfach Informationen bereitzustellen und zu sagen, hey, so ist es nicht, wobei man aber auch dazu sagen muss, jeder kann halt alles sagen dort. Es ist viel einfacher, irgendein Bullshit zu verbreiten. Wenn ich das widerlegen muss, muss ich es beweisen. Und das ist viel anstrengender.
Absolut.
Und das ist viel mehr Arbeit. Und da reicht es nicht zu sagen, hey Leute, das stimmt nicht, was der sagt. Sondern du musst dann erklären, das stimmt nicht, was der sagt, weil muss man ein bisschen vorsichtig sein.
Absolut. Ich glaube auch, was du vorhin gesagt hast, ne? So dieses Social Media ist, glaube ich, echt eine coole Quelle einerseits und gleichzeitig ein ganz schöner Fluch. Ich habe immer wieder Leute auch, die sagen, aber ich habe das so gehört in Social Media oder auch von Kollegen teilweise. Also neulich hatte ich jemanden bei mir, die hat dann gesagt, die ist irgendwie bei einem sozialpsychiatrischen Dienst angebunden und dann habe ich sie, also Anamnese gemacht, was hat sie so alles und was sind sie für Medikamente? Ja, so ein Antidepressivum eben, Escitalopram. Dann meine ich, schön, wer hat Ihnen das denn verschrieben? Ja, der Hausarzt. Ja, okay, schon mal nicht schlecht. Geht ein bisschen besser, aber schon mal nicht schlecht. Und dann sagt sie so, ja, aber das hat eigentlich die Sozialpädagogin, bei der ich bin, im sozialpsychiatrischen Dienst, die hat gesagt, dass das gut wäre und mein Hausarzt soll mir das verschreiben. Und dann habe ich mir gedacht, das passt dann nicht so ganz. Ne? Und ich glaube auch, das ist sowas, wo man oft so ein Stück weit schauen muss, wo kommt das her? Ne?
Ja.
Und wie kompetent ist diese Quelle eigentlich?
Was mir da einfach nur auffällt, dass das häufig die Leute oder die Patienten, das sehe ich jetzt in der Hausarztpraxis, die kommen vielleicht jetzt neue Patienten und die diese Vormedikation mitbringen.
Ja.
Und ich dann sage, ja, wer kontrolliert denn EKG und Blutbild jede 6 Monate? Weiß ich gar nichts davon. Und da muss ich sagen, so, das geht so nicht. Weil wenn ich als Arzt jemandem Medikamente aufschreibe, ist es meine Pflicht, über die Wirkung und auch die Nebenwirkung aufzuklären und zu sagen, wann bestimmte Kontrollen notwendig sind.
Ja.
Und gerade bei dieser Gruppe von Medikamenten ist das EKG zum Beispiel super wichtig, weil eine bestimmte Zeit im EKG verlängert sein kann, dann das muss man überprüfen, weil das eine Dosisanpassung notwendig machen kann oder sogar den Wechsel zu einer anderen Gruppe von Medikamenten. Also man sollte immer auch noch mal kritisch hinterfragen, stimmt die Medikation, muss die Medikation angepasst werden, wie zeigen sich die Blute und vor allem das allerwichtigste Barometer, ich glaube meine Patienten, wenn die das anhören, die lachen, weil das sage ich halt immer zu denen, das sind nicht Laborwerte, sondern das sind sie selbst.
Mhm.
Also egal, ob es bei Einstellung von der Schilddrüse ist oder mit nach Eisenmangelanämien, das wichtigste Barometer ist der Zustand der Patientin oder des Patienten. Also wie geht's dem nach der Intervention und mit der Therapie?
Ja, wichtiger Punkt. Ich habe sogar gerade in dem Moment mir gedacht, auch fällt sogar schon ein Schritt davor. Und es gibt ja, also wie geht's mir nach der Behandlung? Okay, aber es gibt ja auch ganz viele Menschen, die zum Beispiel sich denken, da ist irgendwas, aber reicht das jetzt schon, um zum Arzt zu gehen? Oder geht das vielleicht von selber wieder weg? Oder stelle ich mich da gerade nur an? Da brauche ich immer so ewig, bis ich jetzt einen Termin kriege. Da gehe ich jetzt nicht zum Arzt.
Mhm.
Also was würdest du sagen? Ab wann sollte man mal irgendwo einen Termin ausmachen?
Genau. Also grundsätzlich bin ich ja immer für die Vorsorge. Also grundsätzlich fände ich es gut, wenn man so alle 2 bis 3 Jahre mal beim Arzt vorstellig wird. Mhm. Gesetzlich ist alle 3 Jahre wird's bezahlt, privatärztlich natürlich ein bisschen öfter, aber 2 bis 3 Jahre ist schon ein guter Abstand für eine Gesundheitsvorsorgeuntersuchung, wenn man sonst gesund ist.
Ja,
das immer unter Vorbehalt und auch mit individueller Abweichung. Ich glaube, zum Arzt sollte man gehen, wenn die Beschwerden nicht weggehen, wenn man äußere Umstände verändert. Als Beispiel, jemand fühlt sich komplett erschöpft.
Mhm.
Und das jetzt über mehrere Wochen.
Ja.
Und trotz Pause, Urlaub, besserer Schlaf, längerer Schlaf, mehr Essen vielleicht, ja, ändert sich nichts. Spätestens dann sollte man den Arzt aufsuchen. Wenn allerdings Beschwerden im Kontext dazukommen, also Erschöpfung plus plötzlich Druck auf der Brust, Luftnot, irgendwelche neurologischen Ausfälle, ja, dann natürlich sofort einen ärztlichen Kollegen aufsuchen. Ja, also weil das sind so sogenannte Red Flags, die können abgeklärt. Da will ich jetzt nicht warten, bis man da zum Arzt geht. Aber
wahrscheinlich sind das auch die Sachen, die, also ich glaube, ne, wenn ich Druck auf der Brust habe, wenn mein Herz schmerzt, dann glaube ich, ist für fast jeden klar, okay, da sollte ich jetzt nicht lange warten.
Würde man meinen, tatsächlich ist das nicht so. Ich war ja die letzten 2,5 Jahre in der Notaufnahme. Da gab es Patienten, die mit dem Herzinfarkt kamen, die gesagt haben, ja, das habe ich die letzten 3 Monate so jede Woche einmal gehabt.
Oh nein!
Ja, da erlebt man schon einiges. Deswegen, das würde ich jetzt gar nicht so sagen, dass man denkt, also wir denken es, glaube ich, schon. Natürlich geht man da zum Arzt, aber viele, gerade die älteren Herrschaften, sind es einfach noch gewohnt, Dinge auszuhalten.
Ja, ich wollte gerade sagen, also woran liegt das? Das ist dann eher sowas, dass man es gar nicht spürt?
Nee, nicht das nicht spüren, glaube ich, sondern das geht schon wieder vorbei. Das hört dich schon aus.
So quasi so, stell dich nicht so an. Das ist halt nur ein bisschen ein Schmerz.
Ja, oder man drückt es halt auch weg. Also je nachdem, in welcher Situation man halt gerade ist.
Ja, spannend, gell, dass das so ein, dass auch dieses, zum einen das Empfinden, glaube ich, so unterschiedlich ist, aber auch so ein Stück weit dieses, wie gehe ich damit um? Und das ist ja wiederum so ein psychologisches Thema, ne, wo man sich überlegt, okay, wie wurde ich erzogen? Ja, einen Jahr, da kennt keinen Schmerz.
So Glaubenssätze
meinst Kopf,
du?
Genau, so im Kopf unterm Arm gehst du in die Schule, ja, nur weil du hier 39 Fieber hast, brauchst nicht glauben, dass du daheim bleibst, gell? Also solche Sachen höre ich immer wieder von Patienten, wo ich denke, wow, krass.
Spannend. Ne?
Und das prägt. Und ja, ich glaube, dann prägt es auch die Art und Weise, wie wir mit solchen
Symptomen umgehen. Wobei, vielleicht um da noch ein bisschen zu sensibilisieren, also bei einer Depression, bist ja du auch Experte jetzt, depressive Episode, da reicht ja schon ein Zeitraum über 2 Wochen. Freudlos, interessenslos, antriebslos. Das sind die Hauptkriterien, gibt es noch ein paar Nebenkriterien. Und wenn das über 2 Wochen lang besteht, dann darf man diese Diagnose stellen. Das
ist ganz schön kurz, gell, eigentlich.
Genau, weil jeder immer denkt, Depression, da muss ich irgendwie 3 Jahre krank sein oder so. So ist es nicht.
Wobei ich glaube, also tatsächlich handhaben das, glaube ich, die meisten schon so, dass man schon ein bisschen größeren Zeitraum zugrunde oder zugrunde legt, ne, weil 2 Wochen ist da, keine Ahnung, 2 Wochen, da ist meine Katze gestorben und dann bin ich 2 Wochen lang irgendwie traurig.
Genau, ist ja auch voll okay, wenn es einen Grund dafür gibt, kann ja trotzdem eine depressive Episode sein. Das ist ja einfach nur der Begriff. Das heißt ja dann nicht, dass man eine manifeste Depression haben muss, sondern eine Episode liegt schon im Begriff. Das ist ein vorübergehender Zeitraum. Und der kann verschiedene Ursachen haben.
Ja, total, total.
Und wenn was Schlimmes passiert, dann gibt's ja einen Grund dafür. Man muss ja nicht allem dann auch einen Stempel mit einem ICD-10-Code geben und das benennen. Aber wenn jemand dann nicht mehr rauskommt, dann muss man sich Hilfe holen.
Ich bin generell, muss ich mich an der Stelle mal outen, ich bin generell kein Riesenfan von ICD-10-Diagnosekategorien. Man muss das halt geben, ne? Weil man sonst halt das von der Kasse nicht erstattet kriegt. Aber gerade so in unserem Bereich, in dem psychologischen Bereich, oder in meinem Bereich jetzt im psychologischen Bereich, ist es halt so, dass sich halt irgendwer mal ausgedacht hat, dass diese Latte an Symptomen jetzt eine Depression ist.
Ja, genau. Ja?
Warum nicht zum Beispiel noch mit Kopfweh? Ja, Kopfweh steht nicht drin, zum Beispiel. Haben aber einige.
Ja, genau.
Ist aber nicht Teil dieses Katalogs.
Ja.
Und denken, okay, es hat sich, also es ist so ein bisschen wenig exakt. Deswegen ist es nicht wahr.
Ja.
Aber es ist.
Ich glaube, es ist einfach nötig, um einfach Kategorien zu bilden. Und
ja, wir Menschen lieben das. Einfach, wir brauchen so Kategorien, dafür wir uns
so Schubladen viel und dann kann man alles da einordnen. Es geht ja auch darum, welcher Facharzt ist zuständig, welche Disziplin benötigt man jetzt für welche Erkrankung. Und ich glaube, das hilft einfach auch. Also diese Codes helfen uns ja schon auch im medizinischen Kontext, dass wir wissen, wovon spricht wir, und dass wir alle die gleiche Sprache sprechen.
Ja, das stimmt. Da hast du absolut einen Punkt. Das wäre sonst wahrscheinlich total
durcheinander,
missverständlich.
Ja.
Ich würde gerne als letzten größeren Block von unserer Folge mit dir sprechen über Schlaf und Regeneration. Weil du hast ja vorhin schon so angerissen, Schlaf ist ja was glaube ich, viele, viele, viele Leute mit dem Thema haben. Ja. Ich gerade auch bei dieser Hitze, muss ich gestehen.
Ja, aber gut, die Hitze, das macht viel.
Das hat nochmal andere Gründe.
Zu schaffen, ja.
Und Schlaf ja, was auch ist, was auch mit Stress zum Beispiel ja ganz stark zusammenhängt.
Ja, Schlaf ist wichtig auf jeden Fall.
Was würdest du denn sagen? Also was sind so die am meisten unterschätzten Faktoren, die den Schlaf so irgendwie beeinträchtigen? Ja?
Was man am meisten unterschätzt,
hast du gesagt.
Ich glaube, ganz banale Dinge. Wenn es um Schlaf geht, denken ja viele, boah, ich muss jetzt am Morgen was optimieren und irgendwie das Supplement und diese Pille und da. Und dann denke ich mir immer, nee. Es braucht ganz, ganz banale Dinge und als allererstes schon mal eine ordentliche Schlafhygiene. Und an dem hapert es bei den allermeisten Menschen. Ganz banal, regelmäßige Schlafenszeiten. Jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett und jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehen.
Aber Caro, das ist doch so langweilig.
Nee, das ist überhaupt nicht langweilig, elementar. Nee, ich muss echt sagen, Schlaf ist für mich, was wird das nicht verhandelbar. Also Schlaf hat so einen wichtigen, auch physiologischen Hintergrund, können wir ja gleich noch drauf kommen, was da alles passiert. Deswegen ist das für mich nicht verhandelbar, vor allem nicht, wenn jemand Beschwerden hat.
Ja.
Dann ganz banale Dinge auch, wie ist das Setting? Ist es dunkel? Ist es kühl? Ist es da laut oder leise? Also solche Dinge gehören unbedingt mitbedacht, wenn es um einen erholsamen Schlaf geht. Dann, was total wirksam ist, ist morgens so früh, wie es geht, raus ans Tageslicht. Man denkt immer so, wieso soll in der Früh Tageslicht mir abends helfen, dass ich besser schlafe? Das hat einfach mit unseren Hormonen zu tun und das Tageslicht hilft uns einfach wach zu werden, das Cortisol geht hoch und unterdrückt somit das Melatonin, das ist unser Hormon, was uns da müde macht abends, was dann kommt, wenn es wieder dunkel wird. Und deswegen ist abends einfach total wichtig, sich auch Dunkelheit auszusetzen und nicht noch bis um 12 am PC zu sitzen und das Handylicht vor den Augen zu haben und dann das Handy weglegen und dann versuchen zu schlafen, wenn der Schlaf ein Problem ist. Ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Morgens raus, Tageslicht aussetzen, wenn es nur 10 Minuten sind. Abends Dunkelheit, regelmäßige Schlafenszeiten, Schlafhygiene, Raum, kühl, leise und dunkel. Aber auch ernährungstechnische Dinge. Zu spätes Essen kann für viele ein Thema sein, die dann mit zu spätem Essen nicht gut schlafen können. Das muss man für sich ausprobieren.
Ich wollte gerade sagen, was würdest du nur so als Richtlinie sagen? So wie viel davor?
Völlig individuell. Da gibt es keine Richtlinie, weil jeder damit anders umgeht. Es gibt Leute, die essen und fallen ins Bett und können super schlafen.
Ja.
Aber genauso gibt es die, die einfach dann zu spät essen, dann ins Bett gehen und überhaupt nicht schlafen können. Das muss man für sich ausprobieren.
Genau, ich denke gerade so an meinen bayerischen Onkel zweiten Grades, der dann sagt, mal so eine Schweinshaxe, kurz zum Schlafen gehen, kein Problem. Und andere,
kann ja auch sein.
Und andere sagen dann,
genau, und für andere ist es, liegt es wie ein Stein im Bauch und dann
genau
kann das ein Thema sein.
Was ist denn so mit Sport zum Beispiel, kurz vorm Schlafen gehen?
Genau, gibt es auch unterschiedliche Arten, wie jemand drauf reagiert. Von den Daten her ist es so, dass auch ein hochintensives Intervalltraining jetzt in Studien, wie wir es vorhin besprochen haben, auch in Meta-Analysen jetzt keinen messbaren Effekt gezeigt hat, dass jetzt wirklich der Schlaf schlecht ist. Aber es gibt Leute, die können nicht gut schlafen, wenn sie hochintensives Intervalltraining eine Stunde vorm Schlafengehen beendet haben. Die gibt's. Und wenn die das merken, dann empfiehlt man immer, dann bitte nicht das machen, sondern vielleicht einen kleinen Spaziergang und den Sport halt in der ersten Tageshälfte. Ja. Was auch noch super wichtig ist, kein Alkohol. Alkohol abends, jeder denkt immer, jetzt trinken dann noch ein Glas Wein zum Runterkommen und dann ist der Schlaf besser. Die schlafen zwar vielleicht besser ein, aber die ganzen Regenerationsmechanismen während des Schlafes oder auch die Tiefschlafphasen, die sind nicht mehr so tief und nicht so erholsam wie ohne Alkohol.
Das heißt, dieses Märchen vom Schlummertrunk am Abend ist einfach totaler Käse.
Das ist widerlegt. Es gibt keine gesundheitlich unbedenkliche Menge Alkohol. Ich weiß, dass meine Patienten das immer nie hören wollen, wenn ich das sage. Weil es immer halt, ja, aber im Urlaub so ein Glas Wein, wenn es dir gut tut, mach's, ja. Aber ich sag dir trotzdem nicht, dass es unbedenklich ist, weil es gibt keine gesundheitlich unbedenkliche Menge.
Die wollen dann quasi hören, dass Doc Caro sagt, das passt schon. Aber Doc Caro ist dann immer so streng und sagt dann, nö.
Ich bin nicht streng. Ich sage einfach das, was wir einfach mittlerweile wissen, dass Alkohol, egal in welcher Menge,
ja,
gesundheitlich negative Effekte hat. Auch wenn ja auch, die dann nur kurzzeitig ja sind. Aber sie hat, es gibt sie.
Ich habe mir das neulich überlegt und habe dann mit einem Kumpel drüber gesprochen und mir gedacht, ja, es ist eigentlich total paradox, wenn wir uns mal vorstellen würden, wir würden jetzt so einen Geistesblitz haben, würden Alkohol erfinden und würden den auf den Markt bringen, so als Produkt, so was ganz Neues, was noch nie jemand davor gesehen hat.
Kaufen.
Kein, das würde ja noch nicht mal durch die Kontrolle durchkommen, nee, weil alle sagen würden, was ist denn das für eine Schnapsidee, im wahrsten Sinne des Wortes, genau, das können wir doch, das ist doch nicht gesund. Aber weil es halt so eine ewige Tradition hat, gerade ja, bei uns genau, in Bayern, ja, mit Bier und so, ist es halt nochmal was anderes. Aber ja, Alkohol
genau
ist schlecht. Trinkst du Alkohol?
Nein.
Null?
Null.
Hey, ich auch, nicht mehr, seit einem Jahr.
Sehr gut.
Bin noch, also tatsächlich muss ich...
Nee, finde ich gut. Na, finde ich wirklich gut. Ich unterstütze das.
Ich vermisse es auch null. Weißt du, ich habe also früher so als keine Ahnung, so zwischen 16 und 20, war ja das halt irgendwie, weiß ich nicht, man hat es halt gebraucht, ja, um sich locker zu machen, um abends vorzugehen und ja so. Aber jetzt ist es halt nur so, da bist du am nächsten Tag im Eimer und...
Genau.
Naja.
Im Eimer und viele merken es wirklich an ihren Schlafgewohnheiten tatsächlich. Ja. Also die meisten, die regelmäßig Alkohol trinken, die merken das, dass sie aufstehen in der Früh, obwohl sie 9 Stunden vielleicht geschlafen haben und sich überfahren fühlen wie vom LKW.
Ja.
Das ist so ein typisches Gefühl nach Alkoholkonsum.
Und es macht ja diese REM-Schlafphasen, glaube ich, kürzer. Und wenn man dann auch noch auf genau, die, auch, ja, hatten wir vorhin schon die Wearables, wenn man dann da drauf schaut, dann wird man wahrscheinlich das auch da dann
könnte
feststellen.
Könnte man wahrscheinlich feststellen.
Eine Frage habe ich noch zum Thema Schlaf. Und zwar, bin teilweise bei Leute von BMW hier und teilweise auch aus dem Werk. Ne?
Schichtler.
Die so Schichtarbeit machen, ja, genau. Und die haben ja dann...
Ja, auch ein Lied davon singen.
Und die stimmt, du bist ja selber betroffen, Mensch.
Ja, jetzt nicht mehr, aber bis vor ein paar Wochen.
Für alle Hörer, Caro war Schichtarbeiterin.
Ja, richtig.
Im Bergwerk. Nein. Wo warst du?
Stell dir das mal vor, im Bergwerk. In der Notaufnahme, in einer internistischen Notaufnahme. Ganz liebe Grüße an das tolle Nutzi-Team. Ich vermisse sie sehr, muss ich sagen. Es war eine wahnsinnig tolle Zeit. Eine sehr lehrreiche Zeit, aber auch sauhart, muss ich echt sagen.
Ich.
Also gerade der Schichtdienst. Und ich verstehe jeden, der sagt, es fällt ihm schwer, im Schichtdienst normale Routinen aufrechtzuerhalten, weil es viel schwerer ist. Es geht, aber es gehört sehr, sehr viel Struktur und Organisation dazu.
Wie hast denn du dann, also du hast es oft Nachtschicht, ne?
Genau, ja, das heißt, also früh, Spätnacht. Wir hatten 3 Schichten.
Das waren auch 3 Schichten bei euch, okay. Wie macht man das, dass man dann trotzdem schlafen kann? Das ist ja das, was tatsächlich viele Schichter total interessiert, weil sie halt total Probleme damit haben.
Mhm.
Und gerade wenn die das über 5, 10, 20 Jahre machen.
Also ich meine, wir wissen, dass über Jahre Schichtarbeit einfach auch negative Effekte auf unsere Gesundheit hat und auch einen kanzerogenen Effekt hat, also dass auch Krebserkrankungen häufiger auftreten bei Schichtarbeitern. Kann mehrere Ursachen haben, ja, weil viele kompensieren dann doch mit Alkohol, vielleicht Rauchen und so weiter. Das spielt natürlich immer auch mit rein. Aber auch Dinge wie Schlaf wird weniger. Ja, und wenn der Schlaf nicht gegeben ist, nochmal, da finden ganz viele Regenerationsprozesse statt. Das Immunsystem ist nachts aktiv. Also da findet so viel hormoneller Input auch statt. Wachstumshormone werden ausgeschüttet und Reparaturmechanismen finden da statt. Und wenn natürlich diese Zeit kürzer ist oder gar nicht mehr gegeben, dann finden halt auch die Prozesse nicht statt.
Ja.
Bei mir war es so, man versucht immer so schnell, wie es geht, wieder in seinen normalen Rhythmus zu kommen. Bei uns war es relativ okay, weil maximal hatten wir 3 Nachtdienste am Stück, weil wir haben Volldienst.
Mhm.
Das heißt, bei uns ist es nicht wie in einer anderen Klinik oder vielleicht im Stationsdienst, wo man dann wirklich nachts sich hinlegen kann und einfach Bereitschaft hat, sondern wird ein Volldienst. Die Notaufnahme, die ist von 0 bis 0 Uhr kommender Patienten. Also da ist einfach ständig Durchlauf. Und man versucht dann so schnell wie es geht wieder in den normalen Rhythmus zu kommen. Das heißt, wenn man aus der letzten Nacht rauskommt, habe ich mich zum Beispiel nur 2 Stunden hingelegt, um abends dann wieder ins Bett zu gehen.
Ah, okay.
Und dann wieder morgens aufzustehen und so schnell wie es geht wieder in den normalen Rhythmus zu kommen.
So ein bisschen so wie bei Jetlag, wenn man den hat,
genau.
Dass man dann schaut, dass man...
ja, ne? Das klappte durch diese kurzen Phasen immer sehr gut bei uns, das muss ich schon sagen,
okay.
Ja.
Das heißt aber auch, das ist ein Unterschied, wenn ich jetzt jemand bin, der das halt so wochenweise hat, ne, wie
genau.
Die Leute im Werk.
Ja.
Da ist es dann nochmal anders, weil die kommen ja.
Also besser ist je länger am Stück. Also ist es auch zum Beispiel, es gibt ja Leute, die arbeiten nur Nachtschicht.
Ja, ja.
Das ist einfach nur umgedrehter
dann ist
Rhythmus.
Okay, ne?
Und das ist viel besser als dieser ständige Schichtwechsel, der es dann so schwierig macht, weil dann ist Frühdienst, dann ist Spätdienst. Also der Rhythmus ist ständig durcheinander. Und da gibt's auch keinen super tollen Tipp, sondern schlafen, wann immer es geht, ist der Tipp dann. Und sich gut ernähren und vor allem auch trotzdem in Bewegung bleiben. Und ich weiß, das ist schwierig, weil man ist kaputt, man ist müde, aber die Bewegung ist wichtig, um einfach wieder in seinen Rhythmus zu kommen. Und mit der Ernährung, und das hängt aber eng mit dem Schlaf zusammen, wenn der Schlaf schlecht ist oder wenig oder gar nicht gegeben, dann haben wir veränderte Hormonkonstellationen in unserem Körper und dadurch können Heißhungergefühle kommen. Und dann hat man viel, viel mehr Lust auf irgendeinen Schrott, den man vielleicht normal gar nicht essen würde.
Ja.
Und dann neigt man natürlich eher dazu, vielleicht den Burger zu nehmen, als mir jetzt irgendwie eine ausgewogene Mahlzeit zu machen mit genügend Ballaststoffen und so.
Okay, aber das wäre jetzt ja quasi sozusagen die Folge von schlechtem Schlaf, dass ich dann diese Heißhungerattacken bekomme.
Genau.
Jetzt andersrum gedacht, könnte man denn auch sagen, die und die Ernährung ist gut und hilfreich für besseren Schlaf? Gibt es da irgendwelche Sachen, die du empfiehlst oder wo du sagst, das und das bitte?
Also ich denke, dass für alle, und das gibt ja selten was, dass man sagt, für alle ist etwas empfohlen, aber je ausgewogener die Ernährung ist und je bunter und je näher an einer mediterranen Ernährung, umso besser ist es für die Gesundheit.
Das habe ich jetzt schon oft gehört. Mediterrane Ernährung ist so
genau,
der
weil
der
sie einfach viel Ballaststoffe enthält, viel Nüsse, viel Samen, viel Omega-3-Fettsäuren. Das liegt einfach an den Inhaltsstoffen der mediterranen Ernährung.
Aber sag mal ganz
Ernährung.
Kurz, mediterrane Ernährung ist ja, also ich denke immer an Italien und an Pasta und Pizza, aber das ist damit,
so.
Das ist damit also, ja nicht gemeint. Sondern
nee, mediterrane Ernährung meint einfach viel frische Lebensmittel, viel Gemüse, viel gute Öle, Nüsse, Saaten, Samen, eine gute Portion Protein, Fisch, Omega-3-Fettsäuren, das meint's.
Okay, ich hatte zum Beispiel heute Mittag, ich habe mir so einen Olivensalat mit Feta gekauft und
lecker.
Eine kleine Semmel dazu.
Ja, eine Vollkornsemmel.
Eine Dinkel-Vollkornsemmel.
Ja, super.
Das ist gut.
Ja, hat geschmeckt.
Ja, ich liebe Oliven. Also für mich ist das eines der besten Kurzschwimmer zwischendurch.
Ich glaube, was die Ernährung angeht, also was wir wirklich empfehlen, oder einen einfachen Tipp, weil Ernährung wird sehr häufig verkompliziert und dann eben gefragt, ja, aber was soll ich jetzt genau essen? Mhm. Also erstens ist Essen erstmal das, was es ist. Es ernährt uns und es soll jetzt nicht zu einem weiteren Stressfaktor werden. Ein ganz toller Tipp, der vielen viel hilft, ist der Teller-Tipp. Kennst du den?
Nee, erzähl mal.
Stellst jetzt einen Teller vor, hast den vor dir, der ist ja meistens rund. Und dann teilst du den in der Mitte und dann soll eine Hälfte so bunt wie möglich sein. Gemüse, ein bisschen Obst vielleicht, also so bunt wie es geht.
Ja.
Und die andere Hälfte teilst du und machst ein Viertel Protein, ein Viertel Kohlenhydratquelle und dann noch eine Handvoll guter Öle in Form von ein bisschen Olivenöl oder Nüsse oder Nussmus oder Samen oder Saaten. Und dann hat man eine super Plate vor sich und eine ganz ausgewogene Ernährung.
Ich glaube, so ein Bild habe ich mal bei dir auf Instagram sogar gesehen.
Kann ja, kann sein. Ich mal gern bei meinem Patienten, wenn ich was erkläre. Wahrscheinlich habe ich das mal gezeigt,
vielleicht,
was ich da gezeichnet habe. Und da
aber
kann sich jeder
auch,
was drunter vorstellen.
Das heißt aber auch, also ein Viertel Kohlenhydrate. Und ich glaube, wir bei uns in Deutschland
Ja, ist eher andersrum, da ist die Hälfte voller Kohlenhydrate.
Genau, und das wir haben Kartoffeln, wir haben Brot, wir haben irgendwie Reis, also vor allem Kartoffeln, wir Deutschen, wir Kartoffeln.
Kartoffeln ist eine gute Quelle für Kohlenhydrate, aber auch für Ballaststoffe. Und Kartoffeln sind ein super Lebensmittel, weil es gibt Energie, aber hat relativ wenig Kalorien auf 100 Gramm. Und das ist eigentlich eine sehr gute Quelle.
Aber es kommt wahrscheinlich auf die Zubereitung an, ne? Vermute ich.
Genau, das sowieso. Ja. Also man kann alles natürlich mit viel Fett anbraten und dann hat es natürlich wieder mehr Kalorien. Aber das ist total individuell. Das kommt ja darauf an, wer jetzt vor einem sitzt. Habe ich jetzt jemanden, der zunehmen will, weil er im Untergewicht ist, oder habe ich jemanden, der abnehmen will, weil er im Übergewicht ist? Und dann gibt es ganz individuelle Herangehensweisen, dass man erstmal schaut, was essen die denn den ganzen Tag? Wie schaut denn die Ernährung aus? Und oft muss man an der Ernährung gar nicht so viel verändern, sondern teilweise sogar im Trinkverhalten, weil viele trinken einfach noch viel zu viel zuckerhaltige Getränke. Und wenn man die alleine schon ersetzt durch Wasser oder ungesüßten Tee, dann hat man schon einen Haufen Kalorien weg, die man einfach so schnell mal runterkippt, was einem oft gar nicht bewusst ist. Und wir haben leider in Deutschland ein Problem mit Adipositas, mit Übergewichtigkeit. Und das ist eine Erkrankung. Das ist kein Stigma und kein, die Leute sind zu faul, sondern das ist eine chronische Erkrankung. Und das ist leider auch noch nicht in vielen Köpfen angekommen und braucht ein multimodales System für die Behandlung. Das heißt, das sind mehrere Disziplinen beteiligt, um diese Erkrankung in den Griff zu kriegen.
Ja, ich habe das gerade erst vor ein paar Tagen war in der SZ oder irgendwo anders. War so eine, so eine Grafik, dass wir in Deutschland, wenn du es bestätigen kannst, 64% Adipositas.
Ja.
In Japan sind es 5 oder so.
Ja.
Und vielleicht haben die auch mehr mediterrane Küche oder die essen ja viel Fisch.
Also
ne?
Fisch und Reis. Warum ist das? Japaner haben trotzdem oft, glaube ich, also weiß jetzt, glaube ich, aber schon auch viel Diabeteserkrankungen, weiß ich jetzt aber nicht genau in dem Kontext.
Ah, okay, dafür haben die vielleicht was anderes dann.
Ja.
Aber immerhin, ich meine, also wir waren tatsächlich, ich glaube, die USA waren nicht dabei in dieser Statistik, aber ich glaube, europaweit waren wir schon.
Genau, das ist ja auch ein Riesenproblem. Und das ist eine, nochmal wegen der chronischen Erkrankung, das kann kein System dieser Welt bald mehr abfangen, ja, weil es ist leider so, dass Adipositas andere Begleiterkrankungen mit sich bringen kann. Das muss nicht sein. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Übergewichtige gleich einen Diabetes hat oder einen Bluthochdruck oder Blutcholesterinprobleme. Aber das kann eben sein und ist auch höher assoziiert mit dieser chronischen Erkrankung oder auch Krebserkrankungen. Die sind stärker assoziiert mit Adipositas. Man hat mit einem Übergewicht ein höheres Risiko, eine Krebserkrankung zu bekommen.
Bei Alkohol auch, habe ich gehört. Stimmt
genau,
das?
Genau, ja.
Schon, ne?
Auf jeden Fall.
Das heißt also, so ganz viele Sachen, die man eigentlich vermeiden könnte, ne? wenn man jetzt ist natürlich die Frage, wie formuliert das, wenn man wollte, wenn man sich auskennen würde, wenn man, wie würdest du es formulieren?
Nee, ich würde auf niemals sagen, dass das irgendwessens Schuld ist, dass man irgendeine Erkrankung hat, sondern das kommt ja, das weißt du ja wahrscheinlich aus deinem Kontext noch besser, das kommt ja meistens auch irgendwo her. Und nochmal, es ist eine Erkrankung.
Ja.
Und es gibt auch eine genetische Komponente, die dahinter steckt. Na klar soll man sich da nicht drauf ausruhen, weil jeder kann Dinge verändern in seinem Leben. Aber ich glaube, dass es da wirklich Menschen braucht, die einem helfen und einen an die Hand nehmen und sagen, so, wir gehen jetzt den Schritt, dann den, dann den, dann den. Und vor allem erstmal einen Status quo aufzustellen, wo steht der denn gerade?
Ja.
Wenn wir jetzt, also wenn wir jetzt drüber reden, wenn jemand übergewichtig ist, gibt es schon Begleiterkrankungen? Gibt es einen Diabetes? Gibt es einen Bluthochdruck? Gibt es Cholesterinprobleme? Wie schauen, wenn die Cholesterinthemen gegeben sind, Blutdruck, Blutzucker, wie schauen die Gefäße aus? Also gibt es schon Begleiterkrankungen, die behandelt werden müssen, um das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfälle zu reduzieren? Gibt es weitere ungesunde Faktoren? Raucht die Person? Trinkt die Alkohol? Wie bewegt die sich? Ja, bewegt die sich schon regelmäßig? Ja oder nein? Wie ist der Schlaf? Also es gibt diese Grundsäulen einer Gesunderhaltung und die sollte man zusammen am besten natürlich mit dem Hausarzt besprechen, um einfach einen Weg aufzustellen, wie man jetzt vorgeht und was jetzt als erstes folgen kann und welche Möglichkeit auch es gibt, das medizinisch zu begleiten. Ja,
ja,
weil die gibt's mittlerweile.
Total schön, dir zuzuhören, wenn du so voller Leidenschaft eine Lanze brichst für die Prävention. Weil ich glaube, es ist, man kann sich so viel ersparen, gell? Ja. Wenn man einfach frühzeitig da schaut und was machen lässt.
Ja, und wir könnten uns auch so viel gesamtgesellschaftlich, auch jetzt, wenn man diese ganze Wirtschaftlichkeit ansieht, sparen. Ja,
ja, das ist, wenn, das kommt doch hinzu, klar.
Wenn man also nicht nur den individuellen Benefit sieht, sondern den gesamtgesellschaftlichen Kontext, wie viel, also gibt es ja auch Hochrechnungen, ich habe die Zahlen jetzt leider nicht mehr genau im Kopf, wie viel wir uns sparen könnten, wenn die Leute frühzeitiger bessere Vorsorgeuntersuchungen bekämen. Weil ich war in der Notaufnahme. Ich weiß, was passiert, wenn Prävention zu spät kommt.
Ja.
Weil die Hauptkrankheitsbilder, die wir notfallmäßig internistisch dort behandelt haben, waren Herzinfarkte, Schlaganfälle, Zuckerentgleisungen, Bluthochdruckkrisen. Vielleicht hätte man die einfach frühzeitiger, vielleicht hätte man sie verhindern können, wenn man früher geschaut hätte, hat derjenige Risikofaktoren, ja, ja oder nein.
Ja.
Ich will das nur ein bisschen abschwächen, weil vieles hat man nicht in der Hand.
Mhm.
Es passieren im Leben Dinge, da kann man noch so gesund sein, man kann noch so viel für seine Gesundheit tun, noch so viel Vorsorge machen, da spreche ich auch aus eigener Erfahrung mit der Geschichte mit meiner Mama. Ich darf da auch ganz offen drüber sprechen, die war immer gesund, nie geraucht, immer Sport gemacht, nie übergewichtig gewesen, kein Alkohol und hat trotzdem eine Brustkrebserkrankung bekommen. Ja,
ja,
es gibt einfach Dinge im Leben, die haben wir nicht in der Hand. Aber das, was wir in der Hand haben, sollen wir nutzen.
Ja, unbedingt. Ich glaube auch, ne, das ist ja so ein bisschen vergleichbar wie bei uns in der Psychologie mit dem Thema Selbstverantwortung, wo man immer wieder dem Patienten oder dem Coachee auch sagt, hey, pass mal auf, es gibt Dinge, die kannst du nicht verändern. Ja,
genau.
Sei es jetzt in deiner Firma, wenn dann der Vorstand beschließt, 50% zu kündigen oder wenn dies und das und jenes passiert.
Ja.
Aber es gibt Punkte, die kannst du einfach selber echt beeinflussen. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend und vielleicht auch manchmal so ein bisschen unangenehm und man muss auch vielleicht ein paar Sachen machen, die man, wo man sich irgendwie aufraffen muss und so.
Ja.
Aber hey, das ist dein Leben, ne? Und du kannst ein Stück weit zumindest mitentscheiden, wie du es halt.
Ja, und wir haben halt im Moment super tolle Möglichkeiten, das Risiko, gerade hinsichtlich kardiovaskuläre Erkrankungen, was immer noch in Deutschland und auch weltweit Todesursache Nummer 1 ist, abzuschätzen.
Ja.
Es gibt super Scoring-Systeme, wo man genau sagen kann, dein Risiko in den nächsten 10 Jahren Herzinfarkt oder Schlaganfall zu bekommen ist.
Das ist crazy, oder? Dass man das so genau vorhersagen kann. Ja.
Toll ist es, weil man kann sagen, wie der Status quo ist und wie dringend vielleicht eine Therapie benötigt wird oder kann man gemeinsam noch abwarten, ja, und das noch offen halten und noch Lebensstil weiter versuchen. Also das hilft auch uns in der Abklärung, muss ich eine Therapie medikamentös jetzt gestalten? Kann man erst mal Lebensstil versuchen? Und auch das ist individuell abzuwägen. Da gibt's auch kein One-Fits-All. Und da darf die Medizin aber auch hingehen zu einer personalisierten, individuellen Therapie, was es bei Krebserkrankungen mittlerweile schon gibt.
Ja.
Weil man weiß, dass es besser wirkt.
Also ich glaube, da wird noch einiges, ne, auf uns zukommen, was gut sein wird. Ja. Wir könnten, glaube ich, stundenlang weiterreden. Aber
das wär so schön.
Ich glaube,
Spaß.
Ich glaube, die Hörer sind irgendwann
mehr zu.
Genau, irgendwann streiten sie alle ab, weil sie so wieder weiter müssen, ja, weil das nächste WM-Spiel ansteht oder die Grillparty lockt oder irgendwas. Aber ich muss dir sagen, ich fand's toll.
Danke
und schön, dass
für die
du da
Einladung.
Warst. Vielleicht eine Sache noch zum Schluss. Was würdest du abschließend so in einem, das ist viel verlangt, aber in einem Satz sagen, was würdest du den Leuten gerne mitgeben, die gerade so bis zum Schluss hier zugehört haben?
Mhm.
Was würdest du aus deiner ärztlichen Sicht sagen, was sollten die unbedingt beherzigen?
Das Leben leben, nicht alles zu eng sehen, nicht in einen Perfektionswahn rutschen und dennoch die Dinge, die wir in der Hand haben, versuchen umzusetzen und vor allem sich mit teilen und wenn es jetzt um ärztliche Begleitung geht, sich jemanden suchen, wo man sich wirklich gut aufgehoben fühlt, wo man sich ernst genommen fühlt, weil diesen Anspruch dürft ihr haben.
Ja, unbedingt. Jetzt nochmal ganz kurz zum Abschluss. Ich weiß ja, du bist auf vielen Kanälen unterwegs. Gell? Du hast einen Podcast, du hast einen Instagram-Kanal. Ja, aber da hab ich schon zu lange nichts mehr gemacht. Magst du gerade mal kurz sagen, wo man dich überall so findet? Und wenn man ja, zum Beispiel jetzt denkt, ich muss dringend bei der Caro einen Termin ausmachen für Prävention, wo findet man dich denn?
Also auf Instagram bin ich auf jeden Fall aktiv, Dr. Caro Baumgartner. Ich habe auch ein LinkedIn-Profil, da bin ich nicht so aktiv. Wir haben eine Homepage von unserer Praxis, bodygraphmünchen.de. Was gibt's noch?
Ja, das ist schon einiges.
Das ist es eigentlich.
Der Podcast.
Ach so, mein Podcast, ja, genau. Der heißt Off-Label Leben. Ist ein guter Mischmasch aus meinem Leben und Medizin und Prävention. Und da geht's um alle Themen, die mir am Herzen liegen, weil mir Sport sehr am Herzen liegt, mein Beruf sehr am Herzen liegt, aber auch einfach das Leben so drumrum. Und ja, hört da gerne mal rein, wenn ihr wollt.
Ja,
kommt also jetzt auch wieder ein bisschen mehr bald. Versprochen.
Versprochen. Also, in dem Sinne hast du dich jetzt hier öffentlich committed, gell?
Jawohl.
Ich würde alles nochmal verlinken, dass Dankeschön. Die Leute dich finden. Und hey, es war mir ein großes Fest.
Ah, es war sehr schön. Danke für die Einladung.
Schön, das war's.
Danke.
Gell? Bis demnächst.
Bis bald.
Mach's gut. Ciao, ciao.